Soll ich dann den ja, okay, scheiße, jetzt waren wir ein bisschen zu schnell. Ja, gut,
okay,
jetzt habe ich angefangen. Ja,
los,
fuck.
Mach,
ja, so
du,
fangen,
du,
ja, so
du
fangen,
Lümmel.
Ja, so fangen ja viele Episoden an. I know. Hi, ihr Menschen mit elektrischen Stäben im Rücken.
Das bin ich.
nicht nur ein Stab vorne, sondern auch ein Stab hinten. ja, willkommen zum Compendium des Unbehagens.
Im professionellsten
Podcast
überhaupt.
Absolut. Ob es euer Liebling ist, ob wir Experten im japanischen Kino sind, weil wir ja so tief analytisch reingreifen oder einfach nur dummen Scheiß erzählen. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was wir für einen Ruf
also,
überhaupt haben.
Ich habe Rap studiert.
Also besser sind wir halt schon, ne? Hm?
Was meintest du?
Wer jetzt?
Du, Michael.
Ich sagte, besser sind wir schon.
Besser sind wir schon, okay.
Ja.
Ich bin nicht gut in Shit verkaufen. Genau, wir haben uns versammelt zum Japanuary, weil wir es ja so sehr lieben, an einem Monat japanische Filme zu gucken, sodass wir das rausziehen.
Ja, so schaue ich keine.
Sodass wir das rausziehen und den ganzen Jahr über japanische Filme gucken. Danke, Michael, dass du den Joke ruiniert hast. Trottel.
Das kann ich am besten.
Genau. Dann, bevor sich der Esel selbst nennt, wir haben hier den Mann mit Tee und Honig, der Dingster Ninja, aka Johannes, Robert, Michael, wie auch immer.
Hallöchen, Popöchen.
Es war so klar, dass du es bringen wirst. Und den alten Sack aus Japan, der sich eine Käse-Vulkan-Pizza bestellen wollte, aber sich das kurz umüberlegt hat. Michael.
Katzenfutter.
So bezeichnest du Vulkanpizza? Okay.
Okay, Katzenfuttergeruch entrinnt dem Rachen des Katers.
Genau. Ich bin Max, bin auch schon, ich war schon länger nicht mehr hier.
Ja, du Sack hast uns vernachlässigt. Das letzte Mal warst du zu hören im Jahresrückblick, das ist schon fast ein Monat her.
Ja, also ihr könnt ruhig noch härter mir gegenüber sein. Ich war jetzt, glaube ich, über ein Jahr nicht mehr dabei, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, letztes Mal
war...
Es war vor letztes Jahr, im Dezember hatten wir nochmal irgendwas aufgenommen. Aber ich weiß es nicht mehr genau.
Das kann sein.
Deshalb, ich habe ja gemeint,
es
über
ist
ein
zumindest
Jahr.
Es ist zumindest fast so lange her, dass ich jetzt fast vergessen hatte, dass ich dich überhaupt mag.
Oh, das ist aber, also, actually liebes Kompliment.
Du hast es gerade so geschafft.
Actually liebes Kompliment, vielen Dank.
Du hast es gerade so geschafft, das aufrechtzuerhalten.
Oh, shit.
Ah ja, also ich kann nur mal kurz sagen, letztes Jahr war ein bisschen schwierig bei mir privat, aber jetzt habe ich wieder Lust und Lust auf jeden Fall und auch ein bisschen Zeit, Podcasts aufzunehmen. Und deshalb mache ich das jetzt mal wieder.
Ja.
Mal schauen. Ich fände es schön, das regelmäßiger wieder zu machen.
Jetzt bist nur noch du schwierig.
und ich habe mich einen Monat nicht gemeldet, weil es da sowas gibt, das nennt sich Job.
Ja, wem sagst du das?
Ich muss an diesen Zitat von SpongeBob denken. Wieso rufst du nicht jemanden an, dessen Job es ist, dir einen Job zu besorgen und der erledigt diesen Job? Aber gut, ist jetzt auch egal. Genau. Wie war das nochmal mit, wir sollten nicht zu viel Quatsch am Anfang haben?
Nee, du weißt doch, wie das läuft. Dann wissen die Leute, die das jetzt nicht leiden konnten, dass sie diesen Podcast nicht leiden können und schalten dann schon mal ab. Und dann sind die schlechten Menschen aussortiert und die guten Menschen bleiben. Und die haben dann umso mehr Spaß.
Tarkowski-Strategie.
Ist gut. Hauptsache, wir kriegen keine dummen Kommentare, dass wir gendern, so wie manche andere Podcast-Kollegen. Das ist echt immer wieder erstaunlich.
Wir kriegen einfach gar keine Kommentare.
Das ist doch noch besser.
Ja, aber siehst du, ich möchte ganz kurz nochmal einwerfen, heute bei der Arbeit hat ein Kollege von mir über seine Stunde da erzählt und der Schüler meinte so, oh, lass uns über Politik reden, ich liebe Trump und hasse LGBT und LGBTQ hat er, glaube ich,
so
gedacht.
Ich wollte gerade sagen,
und,
LGBT, so hä?
Ja, Entschuldigung, man möge mir verzeihen und jedenfalls kam dann natürlich direkt unser mager Arschloch-Lehrer an und boah, ja, der Typ ist so geil, ich liebe ihn. Und jetzt hasse ich diesen Typen noch mehr.
Ja, klar, klar.
Ja.
Aber
also wenn ihr auch so seid, dann hört diesen Podcast nicht, geht einfach weg.
Genau, verpisst euch. ja, jedenfalls, wir haben uns versammelt, um unseren
für Liebe.
Lieben, herzlich geschätzten Menschen namens Shinya Tsukamoto zu reden, und zwar über einen Film, den er, Michael, hat er das parallel zu Tetsuo gedreht oder war das nachher?
Nein, das hat
vorher.
Er vorher gedreht.
Ah, sogar vorher.
Nein, die Hintergrundgeschichte dazu ist ja, dass er während seines Berufs, ich glaube in der Werbung war das, hat er halt so ein Amateurtheater gemacht. Die haben sich ein seeungeheuer-ähnliches Theaterzelt gebaut, das tatsächlich ziemlich geil aussah. Und haben da eben Theaterstücke aufgeführt. Und die haben dann eben auch unter anderem eben dieses hier als Theaterstück aufgeführt, was ziemlich cool gewesen sein muss. Und daher kommt auch so die Idee für Tetsu und so weiter. Also es kommt alles noch aus diesem Theater Kram, und da hat er zuerst diesen hier gedreht und dann gleich anschließend mit denselben Leuten quasi Tetsuo.
Ja.
Und das hat sie aber auch dann alle psychisch so fertig gemacht, dass am Ende vom Tetsuo-Dreh außer Tsukamoto und seinem Hauptdarsteller Tomoro Taguchi niemand mehr übrig war. Und
nicht mal die
war
Kei
wohl
Fujiwara?
Nicht so geil. Nee, die bei ihr im Haus haben sie ja Tetsuo gedreht und dementsprechend auch ihren Tisch zerbohrt und so scheiße, und das kam wohl langfristig nicht gut an. Also das hat ihr dann nicht ganz so geschmeckt.
Ich glaube, ich fände das auch nicht so geil, wenn mein Tisch zerbohrt wird. Aber wir reden, wir reden heute über den relativ kurzen Film, nur 47 Minuten lang, über die Abenteuer des Denshukozo, beziehungsweise es gab da noch so ein paar Alternativtitel.
Electric Rod Boy.
Adventures
also
of
Adventures
Electric Rod Boy.
Ja. Und Adventures of Electric Rod Boy ist einfach nur Adventures of Denshukozo tatsächlich komplett übersetzt.
Mm, okay, ja.
Also Denshukozo heißt einfach nur Strommastenjunge.
Jo, hätte ich mir gedacht.
Ja.
Ich finde das ja so geil, wie der Film anfängt mit so Typos, mit The Great D Analog World.
Hey, die konnten halt kein Englisch.
Ja. Ich sehe auch bei den Alternativtiteln, dass er tatsächlich in Russland der also Prekrasne Analoge Mir genannt wird, also die großartige analoge Welt. Eben weil sie vermutlich davon ausgingen, dass das Erste,
das
was du
Titel.
Siehst, dass das der Titel ist. Ja.
Ja, großartig.
Ich meine, würde auch passen. Auch wenn diese Welt
nicht
ganz
warum
so großartig
nicht?
Ist.
Ja, die ist schon so ein bisschen am Arsch, ne?
Ja.
Ja. Ah, ist schon gut, aber worum geht's? Mal ganz kurz zur Geschichte. Wir haben einen Jungen, der hat einen Strommasten auf dem Rücken, der wird in der Schule gemobbt und wird dann von seiner Liebsten gerettet. Und wird dann aber irgendwie so zeitreisemäßig in die Zukunft geschleudert, wo er gegen komische Cybervampire kämpfen muss.
Die Shinsengumi tatsächlich.
Genau, natürlich. Die Shinsengumi, die man vielleicht aus der japanischen Geschichte kennt. Aber ich habe mir hier in meine Kritik von neulich geschrieben, und das passt ganz gut zu dem, was Johannes zu diesem Film denkt, dass es eigentlich ein ziemlich durchgeknallter Shonen-Manga in 47 Minuten komprimiert ist.
Ja, so kinder. Ja, stimmt. Also das ergibt Sinn.
Ja. Nee, also deshalb, ich habe ja vorhin gesagt, und ich habe mir die hier auch gerade noch mal beigeholt, mich hat das spezifisch an so den Schreibstil von Tatsuki Fujimoto erinnert, also dem Autor von Chainsaw Man. Mhm. Der hat halt, bevor er seinen großen Hit hatte, halt so mehrere One-Shots geschrieben. Mhm. Und die sind, also eigentlich alle davon sind ziemlich durchgeknallt. So. Also die fangen mit irgendwas so relativ Normalem, meistens so mit diesem Szenario Boy meets Girl oder, keine Ahnung, irgendwie so eine alltägliche Situation, und dann kommt auf einmal irgendwas total Durchgeknalltes da rein, stellt alles, was passiert, auf den Kopf, und am Ende besinnt es sich aber doch wieder so ein bisschen zurück auf diese, ja, Liebesgeschichte oder was auch immer es dann jeweils ist. Mhm. Ich hatte vorhin ein Beispiel genannt, mir ist jetzt noch ein besseres aufgefallen, also es ist aus dem Band, gibt's auch auf Deutsch, die Tatsuki Fujimoto Short Stories 17 bis 21, also ne, diese One-Shots, die er geschrieben hat, sind halt, glaube ich, nach irgendeinem System mal durchnummeriert worden. Die haben halt auch normale Namen. Aber ne, so heißt halt dieser eine Sammelband. Und es gibt eine Geschichte. Mhm. Alles, also es beginnt damit, so ein Junge, der so ein bisschen socially awkward ist, will dem Mädchen, in das er verliebt ist, seine Liebe gestehen. Dann taucht auf einmal plötzlich aus dem Nichts ein Alien auf, der sagt, ich vernichte jetzt die Welt, muhahaha. Und da diskutieren die halt so ein bisschen mit ihm rum. Ja, nee, ist das gut oder nicht? Ja, nee, ich werde mich da nicht von abbringen lassen. Und dann am Ende checkt der Alien, oh mein Gott, hier gesteht gerade ein Schuljunge seinem Schwarm die Liebe. Oh, das ist so süß, da kann ich den Planeten jetzt nicht zerstören. Und geht zurück auf sein Raumschiff und die Geschichte ist vorbei.
Wunderbar. Ja, was ich dann aber als Parallele dazu großartig, ich finde, du meintest ja, es ist socially awkward und was Krasses passiert dann. Und ich finde das
genau,
super,
also
dass hier das
sind,
krasse Element.
Loser sind sehr oft die Protagonisten bei Fujimoto.
Ja, aber hier ist ja das krasse Element, die Zeitreise, nicht, dass der einen verdammten Strommasten auf dem Rücken hat. Das ist ja total normal
bei
ihm.
Das ist eh so geil. Also klar,
das passiert halt einfach.
Klar, er wird dafür,
das ist so gut.
Er wird dafür gemobbt, ja, aber wahrscheinlich, weil er anders aussieht. Obwohl, das wird ja auch nie so wirklich gesagt, meine ich.
Ja, die mobben ihn nicht wegen des Strommastens, die mobben ihn halt einfach.
Ja, ja.
Ja. Und ich finde das super, dass er einfach ganz normal so einen Strommasten auf dem Buckel hat und ja, das ist nicht das Komische, was hier passiert.
Und die Momo auch so großartig mit diesem Holzschwert, wie sie da auf die Mobber einkloppt und sie verjagt.
Ja.
Und auch dieses wie plötzlich der Junge einfach so ein Gerät hat für die Zeitreise. Und es ist auch so geil, wie die beide zusammen stehen und er so sagt, oh, da kommt es. Und du denkst so, hä, was ist das? Also, sieht aus wie so eine deformierte Waschmaschine. Wie so ein Zeitstrom, die so durch, in Zeitraffer so durch fährt. Und führt dann den Jungen dann 25 Jahre in die Zukunft, wo basically alles am Arsch ist.
Ja. Ich möchte ganz kurz erwähnen, diese Momo, also die meisten Leute aus dem Film, die haben ja nicht so wahnsinnig viel gemacht, aber die Momo, die finde ich ja ganz großartig, das ist ja auch ihre größte Rolle, aber das ist ja die Stepptanz-Bahnhofsfrau aus Tetsuo.
Ja. voll.
Das finde ich wunderbar.
Vollkommen vergessen. Ne,
wir haben ja später noch Kei Fujiwara, die ja selber auch so zwei komplett kaputte Filme gedreht hat, nämlich hier den Organ und Ido.
Ja.
Letzteren habe ich immer noch nicht gesehen, aber der muss auch komplett wahnsinnig sein. Und da haben wir natürlich noch hier Tsugamoto selber und den Tomodo Taguchi mit drin. Also die haben ja doch eine Karriere gehabt. Und ansonsten so ein paar Leute, die irgendwie nochmal irgendwo aufgetaucht sind. Aber ich finde das gut, dass sie hier zumindest mal eine etwas größere Rolle hatte, weil ich den Tetsuo immer so super fand und sie aber sonst nicht viel gemacht hat.
Ich finde das ja auch so interessant, weil ich mich sehr lange gefragt habe bei Tetsuo, was ist denn dieser Film, der auf den Fernsehern läuft im Hintergrund, weil es gibt ja bei Tetsuo ja so ein paar
Szenen. Ich weiß genau, worauf du hinaus willst.
Ja. Mhm. Und dass das tatsächlich dann Denchukoso ist, was da im Hintergrund läuft, das fand ich halt dann echt cool, weil als ich Tetsuo zum ersten Mal gesehen habe, da war tatsächlich Denchukoso noch gar nicht auf Blu-ray raus. Ich glaube, das war auch noch gar nicht so verfügbar, so wirklich. Das kam ja erst später und das ist halt so zu entdecken halt so.
Der war damals schon auf, ich glaube, der war damals auf der Third Window Tetsu Blu-ray als Bonus mit drauf.
Okay. Weil ich habe nur da die Blu-ray von 1 und 2 im Doppelpack.
Ja, von Tetsu. Ja, da gab es, glaube ich, eine Special Edition erst und da war der, glaube ich, als Bonus bei und dann gab es dann eine reguläre Ausgabe von.
Okay.
Da war dann, glaube ich, nicht mehr mit bei.
Okay, weil
aber der war zumindest vor dieser Blu-ray-Box, war der auf jeden Fall schon mal da irgendwie verfügbar.
Ja, also ich glaube nämlich auch, ich habe gerade meine Ausgabe von Tetsu auf DVD nicht gefunden, aber ich habe halt diese Third Window DVD-Edition. Ich meine, der wäre da mit drauf gewesen, ja. Aber genau, finden, um nachzugucken, tue ich es gerade leider nicht.
Ja. Okay, weil ich habe die Standardversion von dem Doppelpack, ja, deswegen habe ich mich gewundert, so, ja, war das jetzt schon draußen? Ja, nee.
Ja, der ist da schon mal auf jeden Fall erschienen. Ich habe den auf jeden Fall vorher schon gesehen gehabt.
Nee, ist ja auch ein super Kurzfilm zum Paaren mit Tetsuo.
Auf jeden Fall.
Aber vielleicht, das passt wunderbar.
Ich weiß nicht, ob ich das gerade, weil ich bin vorhin kurz aufgestanden und habe mal geguckt. Hattest du erwähnt, was so diese spezifische Szene ist, die ja, glaube ich, am häufigsten in Tetsuo nochmal auftritt? Also aus der Schulkurse. Also zumindest ich hab's sehr erkannt an eben diesem lachenden Kopf. So. Ich meine, der.
Ja.
Der kommt in einigen Szenen in Tetsuo halt auch nochmal wirklich direkt im Vordergrund. So, also ich weiß gerade nicht mehr welche der Figur, aber einer dieser Vampire lacht dann ja, glaube ich, so. Und das wird an einigen Stellen so als so etwas gruseliger Szenenabschluss in Szenen in Tetsuo hineingeschnitten.
Ja. Also ich meine auch, dass ich das wirklich nur daran erkannt habe, eben wegen den Vampiren, noch wegen dieser Zeitstrom, dieser deformierte Waschmaschine, die da durch die Straßen da umherirrt. Das war großartig. Das, glaube ich. Ja. Ist eigentlich auch so ein super Teaser dafür, weil die zeigen da echt nicht allzu viel von Denjuku, so, was da noch so passiert. Ja, die Vampire, das sind auch so irgendwie so, naja, sind die wirklich Cyber? Also die sind irgendwie technologisch fortgeschritten, sodass die diese Adam Junior Bomb gemacht haben, um den Himmel zu verdunkeln. Und arbeiten an einer Geheimwaffe, um die Menschheit für immer auszulöschen, mit dem Namen Eve. Adam, Eve, Adam und Eva, womit das
die Subtilität.
Womit die Menschheit begonnen hat. Damit sollte auch die Menschheit enden. Ja. Ich fand das so geil, ich glaube, das war sogar der Taguchi. Ich glaub, meine Fantasie ist ein bisschen beflügelt. Der hat irgendwas aus dem Lendenbereich irgendwie rausgerissen und als kurz die Sonne rauskam und hat das gegen die Sonne geschmissen, hat nur, man sieht nur so die Untertitel Go Eat a Dick. Und ich hatte kurz gedacht, der hätte irgendwie so, sein Schwanz rausgerissen und das gegen die Sonne geschmissen. Ich glaube, das ist meine Fantasie. Ich glaube, das ist nicht passiert.
Ich bin mir da nicht so sicher, ob das nicht passiert ist.
Ich wollte nur noch mal sagen. Ich
müsste noch mal gucken, aber
ich wollte nur noch mal sagen.
Ich fand das Go Eat a Dick halt zur Sonne einfach großartig, weil das ergibt so gar keinen Sinn.
Genau, ich wollte nur zu dem Adam Eve Ding noch mal sagen, also, ne, kann man immer oft rezitieren aus, ach, wie hieß das noch mal, also diese
aus diese der Bibel, wie hieß das noch mal?
Nee, nicht aus der Bibel. Garth Marenghi's Dark Place. I know writers who use subtext and they are all cowards. Trifft hier mal wieder zu.
Ja. Ich erinnere mich.
Ein großartiges
Zitat auch. Ja.
Genau, aber ja, die wollen ja auf jeden Fall diese komische Cyberfrau da bauen, um dann irgendwie letztendlich alles final zu verdunkeln und die Weltherrschaft an sich zu reißen. Und ich finde einfach auch generell, dass das ganze Design von den Vampiren super so irgendwo voll zwischen Hightech und so, keine Ahnung, runter abgeranzten Pennern. Und du hast ja auch den Bohrerpimmel schon mit drin dazu, ne? Der taucht ja auch schon auf. Und also Kram, also ist einfach schon geil zu sehen, was sie hier schon alles an Ideen ausprobiert haben.
Und Tsukamoto auch voll geschminkt wie so ein Goth. Aber absolut großartig.
Ist er
im
Tattoo auch, ne?
Ja, ja. Hm. Auch die Kei Fujiwara als Eve komplett eingewickelt in Stahl und mit so einem Rohr noch im Rachen, irgendwie, dass sie da angepflanzt wird. So, ich glaube, 14, 15 Jahre haben sie gewartet, um sie heranzuzüchten. So als Geheimwaffe und eben der Junge betrifft ja auch auf die Miss Sariba, Sariba-san, die ja quasi sich vorbereitet, gegen die Vampire zu kämpfen und gemeinsam mit dem Also manchmal habe ich keine Ahnung, in welcher Location was passiert, weil das alles so sehr, sehr komprimiert und es wird gesprungen und es wird gestreetsurft und ist alles in Zeitraffer und das liebe ich ja so sehr in Tetsuo auch, diese Dynamik, so wie schnell so das alles in Zeitraffer verläuft und diese irrsinnige Geschwindigkeit, so sie bewegen sich von einem Ort zum anderen und dann sieht man ganz kurz, wie sie sich die Fressen einschlagen und dann noch meilenweit wegfliegen. Gab es ja auch so eine großartige kleine Trainingmontage, wie sie Liegestützen machen, um sich gegen die Vampire vorzubereiten.
Ja, nee, das war echt toll.
Was so vielleicht nicht die sinnvollste Methode ist.
Nee, generell finde ich ja interessant, dass du, also, ne, Michael, du hast ja gemeint, irgendwie ist das so ein ganzer schon, also vielleicht hast du das nicht ganz so gemeint, aber ich würde das schon sagen, also es ist ja auch wirklich eigentlich so eine Geschichte, da könntest du einen ganzen, sehr langen Shonen-Anime drüber machen, aber es ist halt, also die Geschichte selbst ist, also ne, der Film ist ja, glaube ich, gelistet als irgendwie 47 Minuten und dieser Teil der Geschichte sind auch ein bisschen weniger und halt, dass du halt wirklich diesen krassen Informationsüberfluss hast und so viele Dinge halt überhaupt nicht auserzählt werden, ist halt auf jeden Fall der Reiz da dran. Und das macht es halt auch
wirklich,
macht es halt sehr dynamisch und spaßig. Also ich würde das auf jeden Fall auch in länger mir angucken wollen, sag ich mal. Aber ich würde sagen, so wie es ist, funktioniert es ganz hervorragend. Ja.
Ja. Also das ist also auf jeden Fall der Manga-artigste Film von ihm. Und ist ja auch kein Geheimnis, dass er in vielen Sachen von Manga beeinflusst wurde, also gerade in seinen frühen Filmen.
Und ich würde sagen, am Ende.
Ich habe jetzt die Titel nicht parat, aber. Ja.
Ich würde sagen, am Ende, wo er dann ja auch, wie war das, er begegnet dann ja ganz am Ende seiner Tochter, das ist doch auch irgendwie so ein bisschen das Mädchen, das durch die Zeit sprang eigentlich, ziemlich genau.
Natürlich, natürlich. Ja. Na, ich meine, das ist ja so das typische Zeitreise-Ding, ne?
Ja.
Ich meine, er reist in die Zukunft, er trifft dann diese Lehrerin, die aber eigentlich seine alte Flamme von damals ist.
Mhm.
Und natürlich taucht am Ende noch deren gemeinsames Kind auf. Natürlich, vollkommen logisch.
Mhm.
Wie sollte es anders sein? Aber das ist auf jeden Fall der Film, wo man so richtig merkt, der hat in seiner Jugend viel Manga konsumiert und hat dann, ich meinte das schon, so wie du das aufgefasst hast, der hat eine komplette Serie genommen und diese 47 Minuten komprimiert.
Und auch ein älterer Denchokoso als ein Electric Rod Boy, obwohl der schon kein Boy ist, sondern eher ein Man, der halt so auch so sagt, ich habe in der Zeit nach einem Jungen wie dich gesucht oder nach einem Jungen wie mich, der auch so ein elektrischen Stab im Rücken hat. Jetzt bist du an der Reihe quasi und wenn du einen gefunden hast, dann ist deine Aufgabe erledigt quasi und ja, auch großartig der Satz "My light will fade" und dann sieht man so, wie seine Lampe so langsam ausgeht.
Ja.
Also sehr subtil. Auch was er immer sagt, so, ja, history repeats itself. Und, das muss ich immer weiter wiederholen. Also quasi so wie so eine Gruppe an auserwählten Menschen, die eben dazu da sind, um eines Tages die Welt zu retten. In dem Fall war es jetzt eben die Welt von diesen Techno-Vampiren, technokratischen Vampiren könnte man sie schon nennen, tatsächlich.
Die Gegner sind die FDP.
Oh nein! Nicht die FDP, die den Himmel verdunkeln wollen. Nee, also auch, Also ich hatte echt riesen Spaß dran, auch wie dieser Mann kam und die so diesen Kabel genommen hat von diesem elektrischen Stab und meint so, wir sind jetzt miteinander verbunden, also diese Kabel sind durchzog. Also alles
also
sehr, sehr in Analogien geprägt, Ja,
aber ich meckere ja gerne, dass viele moderne Fernsehserien eigentlich nur gestreckte Filme sind. Und diesen hier könntest du tatsächlich strecken auf Serienlänge.
Mm.
Da ist so viel Handlung drin, die man auserzählen könnte. Da kannst du locker eine Staffel von machen.
Wobei ich das aber auch nicht bei jedem Film, der das anbietet, haben will. Da wären wir auch in der ganz düsteren Welt.
Natürlich. Nee, ich würde das auch nicht wollen, ja, aber hier könntest du es halt zumindest machen und es würde Sinn ergeben, weil da einfach so viel mitschwingt, so viel nicht auserzählt ist, dass du sagen kannst, okay, das machen wir jetzt tatsächlich auf Serienlänge. Ne? Während sie sonst sagen, ja, wir haben so einen 2-Stunden-Film, der in sich wunderbar wäre, aber wir strecken den jetzt auf 10 Stunden, damit wir eine Serie machen können.
Ich fand ja tatsächlich den Kampf, also diese Konfrontation zwischen den Vampiren und unseren Helden ja auch so genauso chaotisch wie bei Tetsuo. Ich erinnere mich noch,
auf jeden Fall,
als ich zum ersten Mal Tetsuo gesehen habe und dann irgendwie, ich glaube, eine Folge sogar von dir dazu gehört habe und dann du einen Kampf erwähnt hast und ich so meinte, hä? Ich hab's durchgeguckt und so, wo war da ein Kampf? What the fuck? Das war viel zu schnell. Ich hab das gar nicht gesehen. So,
Ja.
Ah ja,
ja, diese Reizüberflutung, das hätte ich eigentlich auch noch in meiner Bulletman-Folge erwähnen können. Diese Reizüberflutung ist ja eigentlich in diesen frühen Tsukamoto-Filmen, aber eigentlich auch in den späten, das, was das Kram doch am ehesten noch in den Cyberpunk schmeißt. Ansonsten hat das ja nicht viel damit zu tun.
Ja, ja.
Aber Cyberpunk lebt ja eigentlich auch davon, dass du komplett Reizüberflutung oder Informationsüberflutung meistens hast.
Mhm.
Ne? Insofern passt das auch, dass du im Bulletman zu viel erklärt bekommst. Das ist schon okay fürs Genre.
Ich fand das so putzig, wie unser Held versucht, die Vampire mit seinem elektrischen Stab sie so abzuschlagen. Das ist so ganz leicht so. Und dann kommt Shinya Tsukamoto mit einem fetten Baseballschläger und er so, ha, lächerlich, haut so voll auf den Stab und der Junge fliegt so komplett weg. Das ist großartig.
Ja. Alle müssen in Thorny Jail.
Ja, ja. Auf jeden Fall.
Ich glaube, der Einzige, der in Thorny Jail sollte, ist tatsächlich Tsukamoto selbst.
Ja.
Also die Figur.
Ja. Ja. Aber weil du meintest, die Action-Szenen oder die Kampfszenen auch in Tetsuo werden so, hä, was ist da eigentlich geschehen? Ich glaube, das liegt zum Großteil halt auch daran, dass die in diesem komischen Stop-Motion-Stil gefilmt
sind. Ja, aber ich lieb das voll.
Was ist sehr merkwürdig. Es ist total geil, aber ich kann verstehen, wenn man dann sagt, so, ah, das ist ein bisschen zu abstrakt, ein bisschen zu komisch und auch halt relativ schnell in dem, was passiert. Also auch, dass das Finale in Tetsuo 2, ich bin mir nicht sicher, was da genau passiert. Ich habe das Drehbuch gelesen und weiß es deshalb, aber sehe ich das so in dem Film, ist es schwer nachzuvollziehen.
Ja.
Ne, ist halt doch alles sehr abstrakt.
Fast in so einer genickbrechenden, halsbrecherischen Geschwindigkeit wie ein DBZ-Kampf. Nein.
Ja.
Ja, doch, auch wenn es da die längsten 5 Minuten in der Anime-Geschichte gibt. Aber gut, ich liebe ja diese Zeitrafferaufnahmen mega, aber halt, wie gesagt, ja, beim ersten Mal Tetsuo gesehen habe, das war echt eine krasse Reizüberflutung. Das war echt, da habe ich halt einige Infos nicht mitgekriegt. Klar, halt, wie war das nochmal, als dieser Eisenmann da oder dieser Eisenfetischist so vorbei speedet über die Straßen und dann so ein Haufen Fahrräder dann zerknüllt werden in so einem Haufen. Klar, sowas kriegt man mit. Aber ja, das ist dann irgendwann halt auch echt nicht anstrengend, das will ich jetzt nicht sagen, aber du kriegst echt nicht so viele Details nicht mit. Erst so beim zweiten, dritten Mal, so wirklich, was da überhaupt passiert. Genau.
Ja, das macht ja, also das kannst du eigentlich auch auf diesen hier anwenden. Die Geschichten sind ja eigentlich total simpel und geradlinig erzählt.
Ja.
Aber weil das eben in diesem Stil und alles komprimiert und ohne viel Erklärung geschieht, fühlst du dich, als wenn dich das komplett überfährt. Ne, weil du einfach irgendwie so, was ist hier los, warum erklärt mir keiner das, warum ist da kein Dialog, warum geschieht dies nicht, warum geschieht das nicht, weil es halt doch eigentlich relativ anders ist, als so konventionelles Hollywood-Kino funktioniert.
Als ob dich ein Zeitstrom in Form eines zerdellten Dings dich einfach mitschleift.
Ja. Ja, aber ich finde ja, dieser Film, der lebt tatsächlich zum größten Teil von seinem Stil.
Ja.
Ne, ich finde das auch so geil, wie er also mit relativ schlichten Tricks halt diese Welt aufbaut. Zum Beispiel, dass du auch immer diesen verdunkelten Himmel mit irgendwie Blitzen oder was haben musst. Aber eben über der Stadt, das heißt, da hat er dann irgendwie was wahrscheinlich doppelt belichtet. Ne? Einmal eine Stadtaufnahme und dann so ein Modellhimmel da drüber gebastelt. Und das funktioniert halt wunderbar. Es ist halt ein ganz offensichtlicher Effekt, aber es ist, wirkt sehr gut.
Ich fand diesen Effekt so geil, wie eben diese Tochter aus der Zukunft kam. Und dann so meinte ich, hier, ja, ich habe die Vampire im Block B bekämpft. Dann siehst du wirklich so einen ganz kurzen Schnitt, wie sie hinter einer Tür in Deckung geht in ihren fetten Gear. Und mehr brauchst du nicht. So, du weißt, okay, die ist da in irgendeiner Cyber-War- Dings und kämpft da weiter in der Zukunft und ist dann zurückgekommen, um ihrem Vater zu begegnen. Aber eben, mehr brauchst du halt nicht. Und generell, dass aus so wenig Geld halt so viel rausgepresst wurde und auch, dass das so charmant gemacht wurde und auch teilweise auch echt komplett abgefuckt, wenn ich so an Eve denke, beziehungsweise an Kei Fujiwara, wie sie da wie sie da komplett verkabelt in diesen die Brutmaschine oder was auch immer das ist, da vor sich hin, reift, und dann so zu so einer Riesen wird und teilweise eben auch wieder Reizüberflutung, so, die fängt da an zu schreien, nein, ich will nicht sterben, und du denkst, sitzt da und denkst so, hä, was ist gerade passiert, wieso verrecken jetzt alle?
Ach ja. Na, ich glaube, mit ihr ist ja das Problem, dass er hier...
Ah, sie kam zu früh, ne? Ja.
Richtig, Tsugamoto hat ja irgendwie ihren Reifungsprozess unterbrochen, weil er sie, glaube ich, gepimpert hat.
Zumindest hat Taguchi gemeint, so, ja, hier, was hast du getan? Und er lacht nur so vor sich hin, so, ja... Taguchi meinte sie hat ihre erste Periode schon so früh, so, was ist denn passiert? Und, ja... Ja. Mit den obszönen Bildern im Hintergrund und der Tsukamoto, der sich den Arsch ablacht. Ich glaube, man kann sich da denken, was da passiert ist.
Ja. Ne, aber das wäre so die Geilheit vereitelt dann den Plan, oder wie?
Ja, das ist ja interessant. Diese Geilheit vereitelt den Plan und die Geilheit des Homosexuellen führt den Plan in Tetsuo komplett durch.
Die Geilheit des Homosexuellen.
Also, was lernen wir daraus? Die Geilheit des Homosexuellen ist mächtiger.
Da haben wir den Folgentitel.
Homosexualität siegt über Heterosexualität.
Our love can destroy the entire fucking world. Immer noch ein großer, großartiger Satz.
So
ja.
ist es. Ist das.
Also auch ein fickend großer Penispanzer.
Ja.
Ja.
Ich fand ja zum Ende hin es echt richtig putzig, wie sich das alles wie so ein Fiebertraum sich so anfühlt und man jetzt nicht so weiß, so hier, also wir sind quasi wieder beim Status Quo, kehren wieder zurück eben mit dem Helden und seiner Geliebten im Schulhof. Und es ist so geil, wie er einfach diese Zeitmaschinengerät einfach in den Müll schmeißt. So quasi uns zu symbolisieren, so, nee, fuck this.
So, ich hab keinen Bock mehr auf diesen Scheiße.
Ich
hab
keinen Bock mehr, ja. Und dann auch in den Credits dann so großartige Illustrationen und Zeichnungen gezeigt werden von einer ganzen Familie an elektrischen Stabmenschen, die Hand in Hand zu stehen und so komplett farbig. Es war super putzig. Ich weiß aber gar nicht, ich glaube, in dem Film gab es noch keine Musik von Ishikawa, ne? Das war ja vorher.
Nee, das war hier noch nix.
Weil teilweise hat sich das so angefühlt, als ob Tsukamoto da so ein paar Punk-Tracks ausgeborgt hat, vor allem wenn die Vampire miteinander da herrlich am Lachen sind, wie diabolisch sie sind und die Welt unterjochen wollen.
Ishikawa, der wurde dann erst zu Tetsuo angeworben, da haben sie halt irgendwie wen gesucht, der eben so richtig metallene Musik machen kann, und dann kam so irgendwie auf den, und er war so, muss ich die wirklich nur mit Metall machen, oder darf ich da auch andere Sachen benutzen, so ungefähr? Und da hat er da so ein bisschen anderes mit reingemogelt, nur dass das Metallen klingt.
Ja.
Ach, großartiger
aber,
Mensch.
Aber es wäre ja auch geil gewesen, wenn so wie so ein überfleißiger Schüler, ja, mach das, dass das so klingt. ah, okay, ich mach's mit Metall.
Nicht, ich glaube, die Anweisung war tatsächlich einfach nur, Musik mit Metall zu machen.
Ah, okay.
Also, das war schon so gewollt, aber er war sich da nicht so ganz sicher. Er wollte auch gerne noch so ein bisschen so Synthesizer und so Kram auch benutzen.
Ja.
Ja, hat er auch gut gemacht. Ja, ja. Nee, aber ja, das ist immer ganz, ganz interessant, diese alten Tsukamoto, oder was heißt die alten, aber diese paar Tsukamoto-Filme zu sehen, die eben kein Ishikawa-Soundtrack haben, weil es ja jetzt doch wahrscheinlich dann irgendwann mal vorbei ist mit den Ishikawa-Soundtracks. Also sein neuer hier, der Shadow of Fire, da hat er in irgendeinem Ordner auf einer Festplatte doch noch ein paar Tracks gefunden, die er noch nirgends verbraucht hatte. Und hat die dann da reingebaut und das ist auch wieder wunderbar.
Mhm.
Aber ich nehme an, jetzt ist ja irgendwann mal vorbei. Und ja, da muss er sich wahrscheinlich irgendwen anders suchen für Musik. Und da bin ich total gespannt drauf, was da wohl draus wird. Ne, ich meine, bisher war es dann, glaube ich, nur dieser hier. Hiruko,
ja.
Und Kotoko. Mhm.
Ach, das stimmt. Ja, Kotoko und, auch.
Ja. Ne, Kotoko hat ja ähnlich viel Musik und die ist ja dann sonst von der Hauptdarstellerin hier, der Koko.
Genau, ne? Ja.
Und in Hiroko gibt's halt einen ganz anderen Soundtrack von, ich weiß es gerade nicht, wer den gemacht hat.
Ja, aber das war ja generell ja wie so ein im Studio Arbeit, da haben sie wahrscheinlich schon.
Ich meine, war ja Gemini auch, aber ja, da ist ja der Ishikawa
wieder
der Ishikawa Soundtrack.
Genau. Ja, ich find's ja krass, dass das halt jetzt, ja, echt schade, dass Ishikawa nicht mehr unter uns ist. Muss da echt mal mehr von ihm wieder hören. Hab ja seine Konzerte angesehen, wie er live etwas zersägt und ins Musik einbaut. Ist einfach großartig.
Ja. Ja, bei dem Fires on the Plane Soundtrack war auch eine DVD mit bei, mit so einem geilen Auftritt, wo er zusammen mit dem Typen, der eben diesen in Fires on the Plane diesen unverwundbaren Soldaten spielt oder eben den Anführer von den Ronin in Killing, der ist ja Schlagzeuger.
Ah, okay,
eigentlich
okay.
Hauptberuflich und die haben halt zusammen Auftritt da gemacht und das ist total super.
Das ist
mega
cool.
Der eine trommelt halt auf Trommeln, der andere trommelt auf Eisen und dann ist das geil. total super. Geht irgendwie so eine halbe Stunde oder so.
Ja.
Geiles Ding. Ja. Wunderbar. Aber ja, da bin ich jetzt halt sehr gespannt, was dann beim potenziell nächsten Film geschieht, soundtrack-technisch. Hm.
Ja.
Sehr, sehr spannend. Ja, was haben wir denn noch zu diesem hier, Johannes? Hast du noch Dinge, die dir hier gefallen, missfallen haben,
ja,
Eindruck
also
hinterlassen?
Also, ich kann
haben.
Nur noch mal wiederholen, also mir gefällt halt, also mir gefällt es wirklich gut, dass du halt, also, ne, so, man könnte da draus eine ganze Serie machen, aber es ist bewusst irgendwie, ja, man könnte es vielleicht sagen, elliptisch erzählt, sag ich mal, ne, also es ist sehr viel bewusst ausgespart, was ja, den, also zumindest bei mir hat es auf jeden Fall diesen Effekt und den soll es ja auch normalerweise haben, so, du kannst dann da Sachen rein projizieren oder dir da weiter denken oder beziehungsweise es erweckt in dir halt diesen Wunsch, auch wenn der nicht erfüllt wird. Ich weiß noch, also, wo ich das halt als allererstes hatte, wo ich mir so dachte, ja, von dieser Welt möchte ich mehr sehen, war halt, glaube ich, tatsächlich bei das Schloss im Himmel von Miyazaki, weil hier diese Art von Worldbuilding hatte und ich würde sagen, so in gewisser Weise gibt es da auch den Effekt, weil ja, wie wir jetzt schon mehrfach gesagt haben, so diese Welt, diese Idee der Shinsengumi-Vampire, da könnte man noch sehr viel mitmachen, aber so wie es ist, ist es eigentlich gut. Und ja, ich bin halt einfach auch so Fan von diesem, und eben ich bin auch Fan von dieser Reizüberflutung, ob es jetzt so tatsächlich in der Erzählung als quasi zentraler Aspekt ist oder ob es tatsächlich auch nur so in so kleinen Momenten ist. Ich meine, also so eines der bekanntesten Beispiele für so Reizüberflutung, die ja auch als Teaser für die eigentliche Handlung funktioniert, ist ja beispielsweise das Evangelion-Opening. So, du siehst sau früh halt Teaser, also ne, manche der Sachen, die du siehst, kommen halt so gar nicht vor, aber du hast die ganze Zeit irgendwelche Teaser für Sachen, du denkst dir so, hä, what the fuck, womit hängt denn das jetzt zusammen?
ATF, Anti-Terror Fields.
Genau, nee, aber also das ist dieser Effekt, dass du nicht ganz verarbeiten kannst, was du zu sehen bekommst, sorgt dafür, dass du irgendwie investiert bist in das, was passiert.
Mhm.
Oder wer diese Personen sind, die da auch auftauchen. Da denkst du auch so manchmal so, hä, wer ist da?
Ja, nee, und ich würde sagen, in gewisser Art und Weise lässt sich das auch hier anwenden. Und das ist jetzt zwar vielleicht nicht das perfekte Beispiel, aber ich habe jetzt noch mal das Ende vom ersten Saw-Film gesehen. Da, also, ne, da ist ja so eine, da ist ja so eine Informationsüberflutungsmontage, die aber ja mehr oder weniger ein Recap des gesamten Films ist.
Ja,
ein
Recap, ja.
Ja, aber ich finde trotzdem, also, diese Montage gefällt mir auch einfach auch so gut, indem sie halt, dass sie halt einfach alles zusammenrafft und so halt dem Ganzen nochmal so ein anderes, also, ne, selbst wenn du das alles schon mal gesehen hast, es gibt dem Ganzen einfach ein anderes Gefühl. Und ja, ich muss halt einfach sagen, also, es ist einfach wirklich so eine komplette Gefühlssache. Es fühlt sich gut an, so, wie das gemacht ist. Und es macht Spaß. Ja. So, man muss auch einfach mal sagen, fun things are fun, wie es in K-On! Gesagt wird. Es ist halt einfach so.
Ja. Es ist ja auch, ich finde ja solche elliptische? Ja. Elliptische.
Genau, also wenn Dinge ausgespart werden.
Ja, ja. Genau. Finde ich ja auch großartig bei, ich bin da ein mega großer Fan von Bittersweet Life. Den koreanischen Actionfilm, wo ich auch jedes Mal so super erstaunt bin, wie vielen Menschen dieses Element über ihre Köpfe geht, weil sie so meinten, ja, nö, das ist eine straight erzählte Action-Story und eigentlich, ich weiß nicht, was alle in dieser Handlung sehen. Und ich denke mir so, naja, nein, es ist so. Da ist so ein ganz eigenes Element drin. Das will ich jetzt natürlich jetzt nicht verraten. Also, oder doch, der Film ist etwas älter. Es ist quasi alles, der Film lässt offen in gewisser Weise auch, ob alles, was in der Mitte passiert, ob das alles eine Einbildung war oder Gewaltfantasie oder nicht. Und so ist es ja ähnlich auch beim Denchokoso. Da wird ja auch so suggeriert, ja, keine Ahnung, wurde er als er von den Mobbern in den Mülleimer reingeknallt wurde, hat er irgendwie einen Schlag auf den Kopf gekriegt und hat dann Fiebertraum erlebt oder ist das da alles wirklich passiert? Und dieses Zeitstromgerät, was er plötzlich hat in seiner Hand, for no reason. Und dann steht er immer, ich muss mich immer noch beömmeln, wie er so dasteht und sagt, oh, da kommt das. So dieser Zeitstrom durch die Straßen, so. Ich bin ja eh erstaunt darüber, wie sie es hingekriegt haben, dass diese Straßen immer so leer aussehen. Ich meine, war wahrscheinlich nur so ein kleiner District vielleicht, nur so ein paar Straßen.
Du, ganz, ganz ehrlich, ich war ja im November in Tokio.
Ah,
und du hast ja mal so dieses Bild, das ist so diese komplett überlaufende, komplett volle Stadt.
Ja, klar, halt Shinjuku, ne?
Ja, und wenn du aber in Shinjuku so ein bisschen abseits von den Hauptdingern gehst, da ist niemand.
Krass.
Das ist komplett tot, das ist komplett leer, du fühlst dich wie auf dem Dorf, obwohl du in Tokio im Zentrum bist.
Ist ja geil.
Ja, wobei,
das ist überhaupt kein Problem, da Straßen zu finden, wo du sowas mal eben machen kannst.
Nee, deshalb, aber ich glaube, das ist ja nicht nur in Japan so, also das ist ja generell, also auch wenn ich, also, ne, keine Ahnung, wenn ich in Mainz mal durch so nicht so die Hauptstraßen lang laufe. Klar, ich begegne mal ab und zu einer Person, aber wirklich, eigentlich ist nur die Fußgängerzone und die Marktplätze, da sind viele Leute unterwegs. Und ansonsten kommt dir vielleicht irgendwie ein, zweimal eine Person entgegen. So, ja.
Ja, ist halt nur noch ein bisschen anderer Maßstab als meins.
Ja, klar,
jetzt,
nee, ne? Aber also grundsätzlich diese Sache so.
Ja.
Es ist halt einfach, ja, wenn es keine große Straße ist.
Aber es ist halt super ja. Richtig. Du kannst halt wirklich in Tokio im Stadtzentrum Ecken finden, wo kein Mensch unterwegs ist. Ist überhaupt kein Problem. Ne? Also das, aber wo du meintest, du bist erstaunt, was so manchen Leuten irgendwie unverständlich bleibt beim Filme gucken.
Ja, ja, das sollte ich nicht allzu sehr erwähnen, wegen Godzilla Minus One.
Nee, ich will auf was ganz anderes hinaus. Den scheint ja sowieso überhaupt niemand zu verstehen, das ist faszinierend. Aber ich habe gestern diesen deutschen Film gesehen von dieser Halbjapanerin. Die Regisseurin ist Mariko Minoguchi aus München, also deutsch, wie man nur sein kann. Und der Film heißt Mein Ende, Dein Anfang. Habt ihr davon schon mal gehört?
Nee, wirklich, als du das vorhin erzählt hast, habe ich zum ersten Mal da irgendwas gesehen.
Gut, also ich will auch gar nicht so ganz groß darauf eingehen. Der Film ist ganz gut, geht halt um so ein ein Paar, das irgendwie bei einem Banküberfall wird halt der Typ erschossen und wie es dann weitergeht und das Ganze ist so nicht linear erzählt und mit so ein bisschen Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft sind eigentlich doch alles dasselbe und du kannst Änderungen von der Zukunft haben und so weiter. So diese Gedanken sind da drin. Und da gibt's eben diese zwei Figuren, die beide in einem Supermarkt arbeiten und eine Frau und ein Typ halt und sie, ihr wird von ihrem Partner gesagt, ah, du klaust doch da im Supermarkt, lass das mal sein, das ist nicht so geil. Und dieser Typ, der macht da halt den Nachtwächter und der wird dann irgendwie von seinem Chef beim Klauen erwischt und dann sagt er, ja, hier, da verschwinden doch eh ständig irgendwelche teuren Elektrogeräte, das warst du doch auch, du bist jetzt entlassen. So, und dann im Gespräch mit der Regisseurin sagt sie dann halt so ganz lapidar, ja, der Typ wird ja entlassen, weil sie klaut und ihm das in die Schuhe gesteckt wird. Und das halbe Publikum war so, was?
Was?
Das habe ich überhaupt nicht begriffen. Und ich fand das so offensichtlich.
Das ist, also das heißt, das ist doch komplett offensichtlich.
Im Dialog auserzählt. Ja, es ist im Dialog erklärt. Jetzt halt nicht, dass da einer hingeht und dir das so mit dem Finger drauf zeigt. Also du kriegst zwei Dialoge, die das eins zu hundertprozentig erklären. Und die Leute sitzen da, oh mein Gott, das habe ich ja überhaupt nicht begriffen. Und das ist furchtbar. Wie kann man, weiß ich nicht, wie geht das?
Ne? Ja, ja.
Also es ist, ich glaube, da war die Regisseurin auch so ein bisschen am Verzweifeln.
Nee, hatte ich das mal erzählt mit dem, also das war ein Q&A, da war ich nicht dabei in Hamburg, aber da gab es einen Film, der hieß Europa, also ich habe das garantiert schon mal erzählt, aber es ist einfach so ein perfekter, der hieß Europa und es ging um einen Flüchtling, der über die türkische Grenze nach Bulgarien kommt, dort dann halt, ne, nicht gut aufgenommen wird, dann halt irgendwie flieht in den Wald, da sind irgendwie so abgefuckte Menschenjäger, die halt, weil sie es können, weil es halt niemanden interessiert, halt Flüchtlinge, die da halt versuchen durchzukommen, halt einfach erschießen und das halt ungestraft machen können. So. Und er trifft dann halt auch auf andere Leute, die halt nicht ganz so abgefuckt, aber halt immer noch so, ne, ihm komplett feindlich gesinnt sind und alles. So. Und ne, der Film heißt Europa. Und im Q&A wurde gefragt, ja, warum heißt dieser Film denn Europa?
Ach no.
Ja. Ja.
Ach no.
Ja, also so Q&As sind schon teilweise echt eine Strafe.
Was warst du bei? Du warst doch safe bei einer Q&A von Tsukamoto doch dabei, Michael. Was gab's da?
Das war eigentlich immer relativ gesittet. Also da kann man sich nicht beschweren. Das war schon in Ordnung eigentlich.
Okay.
Wüsste ich jetzt nicht, dass da irgendwas besonders dumm war. Ja.
Ja. Genau, aber das ist so mein Lieblingsbeispiel für, wie sehr kann ein Film an einem vorbeigehen. So. Und vor allem auch ein gesamter Film, weil es bezieht sich halt wirklich auf den gesamten Film. Und der Film macht nichts anderes als das. So. Er zeigt die ganze Zeit, wie scheiße es diesem einen Flüchtling geht, der legitim nur leben will und alle versuchen entweder direkt ihn umzubringen oder machen ihm irgendwie anders das Leben zur Hölle.
Ja.
Ach, Mann.
Ach.
Goddamn.
Naja. Ja. Filme sind schon kompliziert.
Jo, ne. Deshalb, nochmal. I know writers who use subtext and they are all cowards. Einfach mal Dinge aussprechen.
Ja.
Krieg ist scheiße! So,
das ist Obayashi.
So ganz am Ende einfach nur so bei den Credits, so einfach nur in Dauerschleife. So ein Typ, der die ganze Zeit nur schreit, so Krieg ist scheiße!
So als Abspannmusik, ja.
Ja. Oh Mann.
Großartig. Ach ja. Ja, aber gut, ich glaube, wir haben sonst nichts weiter mehr zum Film zu sagen, oder?
Nee, hier gibt's ja zum Glück nichts misszuverstehen. Beziehungsweise, also, ja
und wir
vielleicht
sind auch schon länger
aber
als
es ist
der
egal.
Film.
Also. Genau, das wollte ich auch schon sagen. Ja. Nee, also genau, hier gibt's...
Ja, es ist ja auch nur ein Spaßfilm, ja. Also.
Und wir sind ein Spaß-Podcast, also passt das doch.
Ja.
Was? Wir sind nicht die Intellektuellen.
Ich werde nicht dafür bezahlt? Was soll die Scheiße?
Ja, das sowieso, ne?
Ach, Mann.
Ach gut. Ja, in diesem Sinne, schaut mehr Tsukamoto, schaut mehr japanisches Kino, habt Spaß und Freude und bis zum nächsten Mal.
Und wie auch die Endcard dieses Films sagt, Game over.
Da sind wir wieder bei Saw. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und habt noch einen schönen Tag.